Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Stefan Fries, guten Tag.
Es ist gegen die AfD eine mediale Kampagne gefahren worden, an der sich Gewerkschaften, Kirchen, Parteien beteiligt haben. Die Sachsen haben sich nicht Kirre machen lassen. Sie haben uns ihr Vertrauen gegeben. Sie wissen, wir sind eine Partei, die aus der Mitte der Gesellschaft kommt. Und das Ergebnis spiegelt das wider.
Mittlerweile ein Ritual an jedem Wahlabend. Die AfD beschwert sich über kritische Berichterstattung. Hier der Spitzenkandidat aus Sachsen, Jörg Urban. So eine Art Widerspruch kam aber gleich von Moderatorin Wiebke Binder.
Ich sehe das ein wenig anders, muss ich an der Stelle sagen. Also ich denke, wir haben sehr viel über die AfD berichtet. Da war schon viel zu erzählen und auch viel Unterschiedliches.
Positives.
Positives auf jeden Fall.
Ja, auf jeden Fall auch Positives. Und genau diese Art der Berichterstattung, nicht nur am Wahlabend, ist ein Problem, findet Matthias Dell.
Wahlsendungen folgen seit Jahren eingespielten Routinen. Zwischen der Schließung der Wahllokale um 18 Uhr und der Tagesschau zwei Stunden später werden in der ARD Prognosen und Hochrechnungen präsentiert, zwischen denen munter zu den jeweiligen Parteien geschaltet wird, um Reaktionen einzufangen. Der mediale Begriff von Politik, der dabei vermittelt wird, reduziert sich auf Bilanzen. Wer gewinnt, wer verliert, wer darf sich freuen, wer muss Konsequenzen ziehen, was heißt das für Berlin? In der veränderten politischen Landschaft unserer Tage stößt diese Logik an ihre Grenzen. Was zum einen in der sogenannten Berliner Runde zu sehen war. Da saßen gestern Abend gleich sieben Parteienvertreterinnen um Tina Hassel, die Leiterin des ARD-Hauptstadtstudios, herum. Dass eine sinnvolle Diskussion in solcher Größe kaum noch möglich ist, ahnte Hassel, die zu Beginn der Sendung fast ächzend auf die Größe der Runde verwies. Wäre es dann nicht besser, man überlegte sich ein anderes Format? Zum anderen zeigte wiederum Hassel deutlich, dass ein bestimmtes Reden über Wahlergebnisse heute nicht mehr ohne weiteres funktioniert. In ihren Einschätzungen floskelte sich die ARD-Journalistin wie üblich durch die Gemengelage. Blaues Auge hier, zum Regieren verdammt da, was man halt immer so gesagt hat. Nun gibt es mit der AfD aber eine Partei, die den Grundkonsens des deutschen Nachkriegsparlamentarismus zur Disposition stellt. Eine Partei, die Menschenverachtung und Ausgrenzung betreibt, die an der Spaltung der Gesellschaft Interesse hat, deren Äußerungen und Personen rechtsradikal bis rechtsextrem sind. Die ARD-Moderatorin des gestrigen Wahlabends hat das vor eine Herausforderung gestellt, der sie nicht gewachsen waren. Während man SPD- oder CDU-Politikerin unterbricht und kritisch angeht, war im Umgang mit den AfD-Vertretern eine eigentümliche Scheu spürbar. Diese Angst vor der Konfrontation lässt sich an einem nebensächlich scheinenden Umstand illustrieren. Der Wahl der Attribute, mit denen die AfD in der ARD bis zum Tatort beschrieben wurde. Tina Hassel, Wiebke Binder vom MDR und Sascha Hinks vom RBB brachten nicht einmal das Wort rechtsradikal oder rechtsextrem über die Lippen. Stattdessen wurde von der AfD geredet als bürgerlich, von, Zitat, doch sehr radikalen Positionen teilweise auch Flügelmenschen, Zitat Ende. Als wären sehr radikal und Flügelmenschen das irgendwie erträgliche Packpapier, in das man Aussagen einschlägt in der Hoffnung, die Leute vom Fernseher verstünden dann schon. Die Angst zu sagen, was ist, führte auch zu Konstruktionen wie, Zitat, des rechtesten Flügels der AfD, den manche national-konservativ nennen oder nationalistisch, Zitat Ende. Wobei noch nicht mal das Outsourcen von Beurteilungen, die man selbst nicht wagt, Deutlichkeit bringt. Andere, wie kompetente Forscherinnen, sprechen nämlich mittlerweile von rechtsradikal und rechtsextrem. Diese Unfähigkeit, Dinge beim Namen zu nennen, haben die ARD-Journalistinnen nicht exklusiv. Dahinter steckt ein gravierendes strukturelles Problem, weil erst der richtige Begriff ein adäquates Handeln ermöglicht. Weil dann den Journalisten auffallen würde, mit wem sie da gerade versuchen, sich zu verständigen. Oder anders gesagt, solange sich exponierte Moderatorinnen verhalten wie Kinder, die das böse Wort nicht aussprechen wollen, weil es dann ja Realität werden würde, so lange wird die AfD Wahlerfolge feiern wie gestern. Um eine beliebte Floskel aus der Wahlanalyse zu bemühen, ein mediales Weiter-so kann es nicht geben.
Kommentiert Matthias Dell. Und vielleicht ist Ihnen gestern dieselbe Frage gekommen wie mir, als ich mir die Prognosen und Hochrechnungen angesehen habe. Die AfD wird in Sachsen und Brandenburg zweitstärkste Partei. In den Grafiken taucht sie aber erst an vierter Stelle auf, hinter den kleineren Parteien SPD bzw. CDU und Linke. Wir haben gefragt, warum das eigentlich so ist.
Medias Res. 60 Sekunden für
Friederike Hofmann und ich bin in der ARD zuständig für die Wahlanalysen am Wahltag. Bei der Darstellung richten wir uns nach der amtlichen Reihenfolge und diese basiert wiederum auf dem Abschneiden der Parteien bei der jeweils letzten Wahl. Also bei den Landtagswahlen ist es dann auch die offizielle Reihenfolge auf dem Stimmzettel. Bei kleineren Parteien gibt es da manchmal gewisse Ausnahmen, wie sie dargestellt werden. Da geht es ab und zu nach Alphabet. Aber bei den großen Parteien, die auch immer bei uns in den Grafiken dargestellt sind, da ist das immer die Reihenfolge, die die Parteien bei der letzten Wahl erreicht haben. Und das basiert also auf den Wahlgesetzen des jeweiligen Landes.
Wer in einer Diktatur als Journalistin arbeitet, hat im Wesentlichen zwei Möglichkeiten. Kritisch berichten und ihr Leben riskieren oder Propaganda betreiben. Zum Beispiel in Syrien. Da gibt es schon seit mehr als 50 Jahren keine freie Presse mehr. Seit Kriegsbeginn 2011 hat sich die Lage aber nochmal verschärft. Viele Propagandisten sind seitdem gut durchgekommen. Inzwischen hat sich das Blatt aber gewendet. Präsident Bashar al-Assad geht jetzt auch gegen regimetreue Journalisten vor, berichtet Moritz Baumstieger von der Süddeutschen Zeitung. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, was die betroffenen Journalisten und Journalistinnen getan haben, um in Ungnade zu fallen.
Die betroffenen Journalisten haben sich getraut, Themen wie Korruption, wie Dieselknappheit, wie Stromknappheit anzusprechen. Das war in den letzten Jahren so ein bisschen möglich, solange man nicht zu sehr auf die Staatsspitze gezielt hat, sondern nur das Thema, das Problem an sich angesprochen hat. Jetzt, wo der Krieg sich langsam dem Ende zuneigt, möchte das Regime hier wieder klare Kante zeigen und klar machen, wir werden Kritik nicht tolerieren. Und jetzt trifft es auch Leute, die eigentlich dem Regime wohlgesonnen sind.
Was ist den Journalisten denn widerfahren?
Also manche, wie etwa Wissam Al-Tir, das war ein sehr bekannter Blogger, der ist einfach verschwunden vergangenen Dezember und war 8 Monate nicht mehr gesehen. Auch die Familie wusste nichts von ihm. Andere, die vielleicht andere Staatsbürgerschaften haben, es gibt auch libanesische Journalisten, die für das Regime berichtet haben, wurden aus dem Land geschmissen. Viele andere haben unangenehmen Besuch zu Hause bekommen oder wurden aufs Polizeirevier gebeten und manchmal nach einem Tag, manchmal erst nach mehreren Monaten wieder entlassen.
Sie haben jetzt eben gesagt, ein gewisses Level von Kritik war möglich, wenn Sie das noch ein bisschen ausführlicher beschreiben können. Worüber konnte man schreiben, was als kritischer Journalismus galt und was konnte man nicht mehr sagen?
Dass es in Syrien Probleme gibt, das konnte ja auch das Regime nicht mehr wegdiskutieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel sich im Gesundheitswesen über die schlechten Bedingungen in den Krankenhäusern als Journalist ausgelassen hat, dann wurde das in einem gewissen Maße toleriert. Wenn man jetzt aber gesagt hat, der Minister ist dran schuld oder der Minister ist korrupt oder seine Staatssekretäre oder das Regime an sich, dann wird es sehr schnell sehr gefährlich.
Gibt es da so ein Level, wo man als Journalist sagen kann, daran kann ich mich orientieren, das ist noch okay, ohne dass es mir schadet und das geht schon nicht mehr?
Also in den meisten traditionellen Medien in Syrien hat man die Staatssicherheit ohnehin mit in der Redaktion sitzen. Da gibt es Mitarbeiter des Geheimdienstes, die Editorial schreiben, die als Journalisten mitarbeiten und jedem ist klar, der ist vom Geheimdienst und die geben so ein wenig die Linie vor. Was es jetzt seit Beginn des Bürgerkrieges eben noch gab, war etwas Neues, nämlich Bürgerjournalisten, Blogger, Influencer, die auch für die Regierung berichtet haben, aber eben unabhängig von diesen klassischen Medienorganisationen. Und bei denen war es so ein bisschen ein Graubereich. Die mussten Tag für Tag ausloten, was möchte ich berichten, was kann ich berichten, was darf ich berichten.
Die haben teilweise selbst angefangen zu schreiben, sind aber auch vom Informationsministerium herangezogen worden, oder?
Ja, also man muss sich die syrische Medienlandschaft 2011, als die Krise, der Krieg begann, ungefähr so vorstellen wie in der DDR oder in der Sowjetunion ganz am Ende. Man hatte Staatsmedien, die beinhart die Linie des Regimes vertreten haben und dabei so langweilig und unglaubwürdig waren, dass selbst Anhänger des Regimes diese Medien eigentlich kaum konsumiert haben. Dann hat man gesehen, dass auf Seiten der Rebellen, auf Seiten der Aufständischen, eben diese Bürgerjournalisten so irre erfolgreich waren, die scheinbar aus erster Hand berichtet haben, die mit Fotos, mit einer anderen Sprache auf die Leute zugegangen sind. Und das Regime hat dann angefangen, quasi diese Art von Journalismus einfach zu kopieren. Man hat sich Blogger, man hat sich Bürgerjournalisten gesucht, die das Leben in den Assad-Gebieten im Sinne der Assad-Regierung abgebildet haben. Und sie hatten sehr schnell sehr große Followerzahlen. Der eben angesprochene Wissam Al-Tir etwa, dessen Seite Damaskus Now, die hatte 2,7 Millionen Konsumenten, die fast täglich angesurft haben.
Das heißt, auch wer sich jahrelang als Journalist bewährt hat, also in Anführungszeichen als Propagandist, wer auch als Bürgerjournalist, auch das in Anführungszeichen, gearbeitet hat und jahrelang im Sinne des Regimes berichtet hat, der kann sich auch am Ende nicht darauf berufen und kann keine Dankbarkeit eigentlich erwarten, wenn er dann doch mal einen Fehltritt macht aus Sicht des Regimes.
Naja, also so eine Art Goodwill-Kredit hat man den Leuten nicht zugestanden. Und man muss sagen, jetzt wo der Krieg sich so ein bisschen dem Ende zuneigte, jetzt von Idlib mal abgesehen, haben diese Blogger dann auch ein bisschen die Freiheiten benutzt, die ihnen gegeben waren. Also manche haben über die Zustände in Aleppo berichtet, andere eben doch über Korruption. Und da hat die Toleranz dann schnell sehr enge Grenzen gehabt.
Der Krieg in Syrien läuft jetzt seit mehr als 8 Jahren. Sie haben es gerade angesprochen. Inzwischen sieht alles nach einem Sieg des Regimes von Präsident Bashar al-Assad aus. Was hat er denn jetzt eigentlich von Journalisten noch zu fürchten?
Militärisch mag er gewonnen haben, aber dieser Sieg steht auf sehr wackeligen Beinen. Er hat sich ein Land zurückerobert, was größtenteils oder in weiten Teilen in Trümmern liegt. Die Sanktionen der internationalen Gemeinschaft bestehen weiter. Die Lebensmittelpreise, die Energiepreise, die Benzinpreise schießen in die Höhe und viele, auch seine Anhänger, fragen sich, was hat uns diese 8 Jahre Krieg, was haben die uns eigentlich gebracht? Und diese Unzufriedenheit könnte sehr gefährlich sein. Und deshalb geht das Regime auch so deutlich hier gegen Journalisten und gegen Blogger vor, die da ganz vorsichtige Kritik üben, weil das könnte natürlich die Saat für einen neuen Aufstand sein.
Moritz Baumstieger von der Süddeutschen Zeitung. Besser als in Syrien sieht die Lage für Journalisten in Ost- und Mitteleuropa aus. Auch dort aber kommt die Bedrohung aus der Politik. Regierungen diffamieren Journalisten als Verbreiter von Fake News und verschleudern dann selbst welche. Wie Journalisten damit umgehen können, ist am Wochenende in Berlin diskutiert worden. Und Gesine Dornblüt hat davon berichtet.
Im Frühjahr 2018 machte ein Video auf ungarischen Facebook-Seiten die Runde. Es zeigte den angeblichen Angriff von Muslimen auf eine christliche Kirche. Verbreitet vor allem von ungarischen Regierungspolitikern und von regierungsnahen Medien. Ministerpräsident Viktor Orban setzt bekanntlich auf Ressentiments gegen Einwanderer, um sich Wählerstimmen zu sichern. Das Video war allerdings eine Fälschung. Es stammte aus einer Überwachungskamera in den USA.
Two black teenagers broke into a Catholic church. Dort sind 2 schwarze Jugendliche in eine katholische Kirche eingebrochen und haben etwas gestohlen. Ungarische Propagandisten haben eine Tonspur mit Allahu Akbar-Rufen auf das Video gelegt.
Those burglars were shouting Allahu Akbar, sagt der Journalist Szabolcs Spani von der Investigativplattform Direkt 36 aus Ungarn.
Journalists like myself, einige Journalisten, auch ich, fanden das merkwürdig. Und mit ein paar Online-Instrumenten haben wir herausgefunden, dass das Video manipuliert war. Aber da hatten es schon Zehntausende gesehen.
Pani spricht von groß angelegten Desinformationskampagnen der ungarischen Regierung und ihr nahestehenden Medien. Propaganda ist auch in anderen Ländern Zentral- und Osteuropas ein Problem. Die bulgarische Politologin Rumena Filipova hat eine Studie zum Einfluss russischer Desinformation auf die Länder der Schwarzmeerregion verfasst. In Bulgarien, so Filipova, gehörten viele Medienunternehmen Oligarchen, die Russland nahestehen. Und diese Besitzverhältnisse führten häufig zu einer extrem kremlfreundlichen Berichterstattung. Die Direktorin der bulgarischen Wochenzeitung Russia Dnes, auf Deutsch Russland heute, erhielt sogar eine Auszeichnung der russischen Regierung. Die Politologin Filipova. Aber es gibt noch einen zweiten großen externen Einflussfaktor bei der bulgarischen Medienszene, und das ist China. Russia Dnes hat seit einiger Zeit auch eine chinesische Ausgabe, China heute. Und da zeigt sich, dass China die russischen Netzwerke in Bulgarien nutzt, um seinen Einfluss auszuüben. In der Zeitschrift wird China als die aufsteigende Macht gelobt, die die liberale, von den USA geführte Weltordnung herausfordert. In Serbien kämpft Stefan Janjic gegen Falschmeldungen und, wie er sagt, für die Wahrheit. Er arbeitet für die Nichtregierungsorganisation Tragac, die Fakten in Medienberichten überprüft. In Serbien gebe es viel russische Propaganda, sagt Janjic. Allerdings werde die von Serben gemacht, aus kommerziellem Interesse, denn Putin verkaufe sich.
Wenn Sie die Titelseiten unserer Boulevardblätter sehen, denken Sie nicht, dass Wladimir Putin Präsident von Russland ist, sondern russischer Minister für die Beziehung zu Serbien. Ihm werden dauernd Fake-Äußerungen in den Mund gelegt wie »Ich lasse euch nicht im Stich« oder »Ich bringe Kosovo nach Serbien zurück«. Die Leute lieben Putin und sie lieben Russland. Wir haben auch ein ganzes Bündel von Zeitschriften über russische Medizin, die heißen russischer Doktor oder russischer Arznei, mit Fake-Rezepten, die gesundheitsgefährdend sein können.
Wie aber mit solchen Phänomenen umgehen? Welche Falschmeldungen sind relevant genug, um sie zu entlarven? Welche sollte man als Journalist ignorieren, um sie nicht noch aufzuwerten? Der Ungar Szabolcs Pányi hat sich eine Regel gesetzt.
Wenn
Geld von Steuerzahlern für Fake-News-Kampagnen genutzt wird, dann ist das ein Thema, besonders für Investigativjournalisten. In Ungarn wurden einige Medien, die das gefälschte Video über den angeblichen Angriff von Muslimen auf Christen verbreitet haben, zuvor mit sehr günstigen Krediten staatlicher Banken gekauft und ihre Besitzer haben dann den Wahlkampf der Regierung unterstützt.
To help the government's campaign.
Pányi wurde auch selbst schon mehrfach Ziel von Desinformationskampagnen. In sozialen Netzwerken stand, er sei ein Agent der CIA. Pányi versucht, nicht darauf zu reagieren, sich lieber auf seine Arbeit zu konzentrieren. Zumal die andere Seite ohnehin mehr Geld und mehr Ressourcen habe. Szabolcs Pányi aus Ungarn ist noch eines wichtig.
Die Journalisten, die nicht zum regierungsnahen Mediennetzwerk gehören, haben aufgehört. Diejenigen, die für die staatlichen Agenturen und für das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Ungarn arbeiten, als Kollegen zu bezeichnen. Das ist ein guter Ansatz, denn diese Leute machen keinen Journalismus, sondern Propaganda.
Ein Beitrag von Gesine Dornblüt aus Berlin. Die Kirche ist 2000 Jahre alt und hält an vielem fest, das noch älter ist. Ganz anders das Internet, selbst relativ neu und erneuert sich auch immer wieder. Klingt also nicht so, als könne Kirche gut im Internet stattfinden. Tut sie aber. Das Bistum Essen zum Beispiel hat sich neue Möglichkeiten geschaffen, um damit an Gläubige heranzukommen und auch an noch Nichtgläubige. Und das klingt dann zum Beispiel so.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Pastor Brinkmann und die gesamte Besatzung begrüßen Sie ganz herzlich an Bord der Kirche St. Theresia. Unsere heutige Gottesdienstdauer ist mit 65 Minuten vorausberechnet.
Eine Stewardess im blauen Kostüm samt Käppi auf dem Kopf, die in der Kabine gestenreich Anweisungen erteilt, das kennt man als Flugpassagier vor dem Start, nicht aber aus einer katholischen Kirche, obwohl es durchaus gewisse Ähnlichkeiten gibt.
In diesem Kirchentyp gehören auch die Sitzplätze in der ersten Reihe zur Economy Class.
Allerdings gelten bei der Belegung der Plätze für eine Kirchencrew andere Maßstäbe als in einem Flieger.
Wir dürfen Sie nun bitten, Ihre Plätze in den Sitzbänken einzunehmen. Aber bitte nicht in der zweiten Reihe außen links. Da sitzt Renate Heidkamp seit 40 Jahren jeden Sonntag.
Und selbstverständlich geht es in einer katholischen Kirche anders zu als in einem Flugzeug, wenn dicke Luft in der Kabine herrscht.
Im Falle eines plötzlichen Weihraucheinsatzes der Messdiener fallen in den Kirchenbänken automatisch Sauerstoffmasken von der Decke. Führen Sie die Maske über Mund und Nase und atmen Sie ruhig im Takt der Orgelmelodie weiter.
Mit diesem aus dem gewohnten kirchlichen Rahmen fallenden Video, mit dem man für die Weihnachtsgottesdienste in den Gemeinden warb, landete das Bistum Essen in den sozialen Medien einen vielbeachteten Coup. Dieses Video, resümiert der zuständige Online- und Social-Media-Redakteur Jens Albers, ging geradezu durch die Decke.
Unser Hauptkanal für solche Sachen ist Facebook. Da ist das Video mittlerweile unser erfolgreichstes Video mit knapp 1,5 Millionen Aufrufen. Bei YouTube sind wir bei 130.000 Aufrufen.
Gemessen an weltlichen Maßstäben, also an der erzielten Aufmerksamkeit, hat man die Produktionskosten zigtausendfach eingespielt. Als Gage für die Stewardess-Schauspielerin fielen 200 Euro an, 30 Euro zahlte man einem Kostümverleih. Für die Arbeit im Bereich Social Media bezeichnet es Jens Albers als großes Glück, dass man im Bistum Essen einen Bischof und einen Generalvikar habe, die soziale Medien wie selbstverständlich auch selber nutzen und darum wissen, wie auf diesen Kanälen kommuniziert wird.
Aber ansonsten ist das Ganze natürlich eingebettet in unsere komplette Kommunikationsarbeit. Es liegt eine Social-Media-Strategie zugrunde, die das Ganze natürlich auch auf solide Füße stellt. Und es ist immer wichtig, dass das Ganze augenzwinkernd ist aber es darf nicht belanglos und ja, lächerlich werden. Und mein Chef sagt immer so schön, die 10%, die jeden Sonntag zur Kirche gehen, müssen es nicht peinlich finden und die restlichen 90 sollten sagen, das hätten wir vom Bistum Essen nicht erwartet.
Die 40-jährige Sarah Fitzig aus Dortmund verfolgt die Social-Media-Auftritte des Bistums Essen inzwischen regelmäßig, denn das sei eine
gute Art, Kirche zu zeigen, hey, wir sind auch Alltag. Also wir können auch so wie ihr mit der Zeit gehen und ganz cool sein. Das finde ich wirklich ganz, ganz kreativ auch.
In ihrer Gemeinde gehört Sarah Fitzig dem Pfarrgemeinderat an, ist aktiv in der Messdienerleitung und wird als Kommunionhelferin angelernt. Gerade Jüngere ist sie überzeugt, könne auch die Kirche über soziale Medien erreichen.
Man muss ja nicht immer in die Kirche gehen, um zu glauben oder um zu beten. Manchmal reicht so ein Anreiz. Ich finde das ganz schön. Ich finde, es ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, das auch so in den Alltag einzubeziehen.
So sprach ein kurzer Videoclip in Schwarz-Weiß zu einem traditionellen Fest auch Menschen an, die der Kirche ansonsten skeptisch gegenüberstehen, dem Fest aber noch verhaftet sind, da sie es noch aus ihrer Kindheit kennen. Zu sehen ist nur ein einziger Darsteller, ein Pferd.
Nachtsichtsensoren, blasmusikresistent, stressimmune Bordelektronik, integriertes Laternenausweichsystem, imposante Karosserie.
Und dann purzeln aus den britischen Edelautomarkenemblemen Aston Martin die Buchstaben A, O und N. Übrig bleibt noch St. Martin. Eine Idee, die das Team um Jens Albers anlässlich eines neuen James-Bond-Filmes, in dem 007 einen Aston fährt, umsetzte. Kirche, sagt Jens Albers, nehme inzwischen zur Kenntnis, dass Social Media nichts Aufgesetztes sei, sondern die Realität präge.
Und ich glaube, wenn wir als Kirche mit der Maßgabe unterwegs sind, wir wollen für die Menschen da sein, wir wollen für die Menschen ansprechbar sein, dann müssen wir auch dort ansprechbar sein, weil die Menschen dort einen großen Teil ihrer Online-Zeit verbringen.
Ob mit unterhaltsamen Videoclips, täglichen WhatsApp-Botschaften oder Kontaktangeboten im Internet. In einer zunehmend vernetzten Welt, so Jens Albers, könne die Kirche nun einmal nicht auf neue Kommunikationswege verzichten.
Klaus Deuse über Kirche im Internet.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Ja, guten Tag, mein Name ist Matthias Rebsch. Ich bin Redakteur beim Bergstreser Echo und in unserer morgigen Ausgabe berichten wir über den 7. Verhandlungstag im Fuchsbuckel-Prozess. Der Fuchsbuckel ist ein Autobahnparkplatz an der A5 in Heppenheim, auf dem sich an Silvester 2018 ein tödlicher Unfall ereignet hatte. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt wirft dem Angeklagten 18-jährigen Mord vor, weil er auf der Flucht vor Zivilfahndern mit seinem Auto auf dem Autobahnparkplatz raste und dort mit 110 Stundenkilometern ungebremst in den geparkten Wagen einer Familie aus Düsseldorf krachte. Dabei starb die Familienmutter. Ein Kind wurde schwer verletzt. Der Vater war zu diesem Zeitpunkt auf der Toilette und erlitt einen Schock.
Der Schriftsteller Josef Roth wäre in diesem Jahr 125 Jahre alt geworden. Zu dem Anlass gibt es zwei Neuausgaben seiner Werke. Das eine heißt »Die Rebellion«. Und das andere, Beichte eines Mörders, erzählt in einer Nacht. Davon erzählt Ihnen gleich tagsüber Dina Netz, und zwar nach den 16 Uhr Nachrichten im Büchermarkt. Eine Meldung aus der Medienbranche habe ich noch, eigentlich mehr aus der Showbranche. Jan Böhmermann, der Satiriker, ist nicht als Kandidat für den SPD-Vorsitz zugelassen worden. Vorige Woche hat er ja angekündigt, SPD-Chef werden zu wollen. Es käme jetzt auf ihn an. Und damals hat er auch gesagt, die Aktion sei kein Witz. Und wenn ein Satiriker sowas sagt, kann man damit rechnen, dass auch Journalisten sowas schreiben. Die Aktion sei kein Witz. Der Witz ist jetzt aber, glaube ich, erstmal vorbei. Und auch Medias Res. Mein Name ist Stefan Fries. Tschüss.